Willkommen zu Recenter Prep am 16. Oktober 2021. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Die Menschen wissen mehr und mehr, dass uns mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit größere Blackouts drohen. Also Stromausfälle, die ein paar Tage andauern können oder halt auch 2, 3, 4, 5 Wochen andauern können und so weiter und so fort. Jetzt hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz also sich eine schöne neue Webseite machen lassen. Wahrscheinlich dafür Monate gebraucht an Vorlaufzeit, wenn nicht gar Jahre an Planung. Ja, die alte Webseite sah ja aus, als stammte sie von den frühen 2000er Jahren. Und man hat jetzt ein paar cartoonartige Videos gemacht, kurze Videos, so ein bisschen Teaser-mäßig, ja, wo man halt die Leute da hier begeistern möchte für persönliche Vorsorge, weil der Staat dich halt da nicht einfach so gleich versorgen kann, wenn mal der Strom ausfällt und halt alles drunter und drüber geht. Dann hat man jetzt halt Informationen, die man dann liefert auf der neuen Webseite. Man spricht auch jüngere Leute an. Gibt es auch so ein interaktives Spiel, wo man so einen Raum sieht und dann kann man sich da rumklicken, wie in so einem alten LucasArts Adventure-Computerspiel. Ja, so ein bisschen die Leute ab 35 wissen, was ich meine. Was man alles mitnehmen muss in seinen Fluchtrucksack oder irgend sowas. Ich habe mir noch nicht alles angeguckt von der Webseite. Es ist auch einfach irgendwo lächerlich. Aber so sei es. Das heißt, wenn man jetzt gar nichts macht, und die Forschung hat gezeigt, die meisten Menschen überschätzen ihre Kapazitäten. Die allermeisten Leute denken, sie könnten da 2 Wochen lang ohne Probleme irgendwie ja, durchhalten. Dem ist aber nicht so. Also wenn man jetzt gar nichts macht, dann ist es natürlich am allerschlimmsten, wenn mal was passiert. Wenn man sich jetzt an die Vorgaben hält, hier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und der neuen Webseite und diesen Infotexten, wenn man sich da dran hält und gleichzeitig meint, okay, das ist genug. Also da hätte ich dann fast also alles Wichtige mit abgedeckt und so weiter und ich verlasse mich da drauf. Wenn man sich da so drauf verlässt, das ist aus meiner Sicht lebensgefährlich. Und das ist nicht nur meine subjektive Ansicht dazu, sondern ich kenne ja die dicken Bücher vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Ja, die wissenschaftlichen dicken Wälzer mit unzähligen Fußnoten drin und Diagrammen und Schaubildern und so. Ja, wo man dann halt richtig forscht zu der Verwundbarkeit von Deutschland und wie man diese Verwundbarkeit halt eben, ja, die Verwundbarkeit halt verringern könnte. Und dann gibt es noch andere Behörden, also Technikfolgeabschätzungen und so weiter vom Bundestag, dazu auch gleich noch mehr. Andere Behörden, die forschen da auch rum, was passiert eigentlich bei einem Stromausfall, wie schlecht sind wir vorbereitet, wie stark bricht dann das Chaos aus und so weiter. Und dann sehen wir halt diese gravierenden Widersprüche. Also auf der neuen Webseite vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, da hast du diese Cartoons, wo dann Killerhasen, Killerbunnies, irgendwie so eine Oma bedrohen. Du hast dann ein anderes Video, wo irgendwelche UFOs da rumballern. Und in irgendeinem Video regnet es auch Donuts. Und das soll halt irgendwie so, das Publikum ansprechen, vor allem auch ein jüngeres Publikum ansprechen, mit einem gewissen Humor. Und man will nicht so bedrohlich wirken, man will das ganze Thema nicht so ernst unbedingt darlegen, um die Leute nicht gleich zu verschrecken und so. Man suggeriert jetzt, also man behauptet jetzt nicht felsenfest auf der neuen Webseite oder so, dass diese Tipps, dass diese Empfehlungen, dass dich das garantiert sichern wird. Und dass dir dann halt nichts Schlimmes passiert, wenn mal der Strom ausfällt und so weiter und so fort. Das behauptet man jetzt nicht explizit, weil man ja hinterher dafür eventuell dann in Schwierigkeiten käme, wenn man den Leuten zu viel versprochen hat. Ja, du könntest jetzt so ein batteriebetriebenes Radio oder ein Kurbelradio haben und ein bisschen ein paar Flaschen Sprudel extra und so ein paar Packungen Nudeln extra. Ja, und das würde total ausreichen. Wenn man das so direkt sagen würde, käme man hinterher in Schwierigkeiten. Man suggeriert es also nur. Das heißt, man liest da die Webseite, man liest die Texte und gewinnt so den Eindruck, das langt. Weil man ja nicht so in diesen Standardtexten, in den kurzen Videos und so, jetzt nicht darauf hingewiesen wird, dass da gewaltige Forschungslücken bestehen. Ja, man weiß gar nicht so richtig, wie sich die Menschen verhalten werden in einer größeren Krise. Man weiß auch gar nicht, wie stark sich die Krise auswirken wird und so weiter und so fort. Das erfährt man jetzt da in den kurzen Texten erstmal gar nicht und man erfährt halt eben dann auch nicht, was schon bekannt ist in der Forschung. unter anderem die Forschung hier in den dicken Büchern vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Und jetzt hast du dann diese zwei Sachen, ja, diese neue Webseite und die Videos und dann halt eben dann die ausführlichen Studien, die ausführlichen Bücher, die recht ausführliche Forschung. Und diese zwei Dinge, diese zwei Kategorien, die passen nicht so richtig zusammen. Das widerspricht sich eigentlich. Ja, bei dem einen heißt es dann, ja, passt schon. Und bei dem anderen heißt es, oh jemine. Es widerspricht sich. Also können beide Sichtweisen, beide Kategorien können nicht gleichzeitig stimmen, können nicht gleichzeitig zutreffen. Also muss eine davon falsch sein. Sie können sich denken, welche Seite davon falsch ist. Und diese dicken Bücher, die ich ja durchgekaut habe, das war jemand, ein Kunde von uns vom Technischen Hilfswerk, die ja auch richtig ran müssen, wenn es mal knallt und so. Und der hat mir so einen Stapel mitgebracht mit diesen dicken Dingern. Die stehen, glaube ich, da hinten im Regal. Und ich habe die mal durchgelesen. Das liest sonst kaum ein Mensch. Kein Normalbürger. Und dann gab es auch dann tatsächlich dann dicke Bücher. Da hieß es dann, so verwundbar ist die deutsche Gesellschaft. So krass verwundbar. Und so könnte man es beheben. Also gab es wissenschaftliche Vorschläge. Wir bringen Zivilschutz, Prepping in die Schule. Wir bringen das mehr in die öffentlich-rechtlichen Medien. Wir fördern dies, wir fördern jenes und so. Alle möglichen guten Ideen, fast nichts davon wurde umgesetzt. Und die Frage ist, warum? Warum? Klar, die üblichen Ausreden, das wurde ja auch schon in den wissenschaftlichen Büchern erörtert, ja, welche Ausreden da immer existieren. Ja. Also die Leute verdrängen das Thema, sie wollen keine Probleme hören, die Leute wollen kein extra Geld ausgeben für mehr Sicherheit. Man hat so eine Blaulichtmentalität und Vollkasko-Mentalität, der Staat wird es schon irgendwie richten oder irgendwer sonst wird es richten. Dann nach dem Ende des Kalten Krieges sah man oftmals die Bedeutung gar nicht mehr, die Notwendigkeit für einen größeren persönlichen Zivilschutz und so. Und. Ausreden gibt es da viele. Aber in den letzten paar Jahren wurde ja klar, dass diese Ausreden eigentlich nicht mehr funktionieren, weil wir sahen eine fette Cyberattacke, staatliche Cyberattacken nach der anderen. Also das war mal größer, mal weniger groß, mal war in einem Land, ging ein paar Tage lang gar nichts mehr oder es waren bestimmte Sektoren betroffen. Der Finger wurde halt immer wieder gerichtet in Richtung Russland. Wobei das natürlich, also klar ist es den Russen zuzutrauen, auf der anderen Seite machen alle Supermächte, alle Großmächte, haben Cyberwaffenkapazitäten und versuchen ja schon in relativen Friedenszeiten oder Pseudo-Friedenszeiten den Gegner zu infiltrieren, dass man halt, wenn man losschlagen will mit einer Cyberattacke, dass das dann auch wirklich gleich geht. Und da brauchst du ja Monate und Jahre an Vorbereitungszeit. Und ich habe auch die Studien durchgelesen vom amerikanischen Militär und von der Politik, wo man dann sagt, ja, es ist schwierig halt eben dann im Ernstfall, wenn mal ein großer Blackout passiert und steckt eine Cyberattacke dahinter, ist ganz schwierig zu beweisen, wer dahinter steckt. Und es ist ganz schwer, angemessen darauf zu reagieren. Weil was machst du dann? Willst du jetzt da eine Cyberattacke zurückfahren und dann behaupten die Russen oder wer auch immer, ja, wir waren doch die ursprüngliche Attacke gar nicht. Wir haben das ja nicht gemacht. Wir werden hier einfach nur angegriffen. Oder fängt man an, irgendwas zu bombardieren mit herkömmlichen Waffen oder wie oder was? Das ist alles super unklar. Und auch diese ganzen Sachverhalte sind jetzt halt eben nicht erwähnt so richtig auf der schönen neuen Webseite vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Auch wenn ein Blackout ist und er dauert wochenlang, wie sieht's dann aus, wenn dann plötzlich irgendwelche Netzwerke von den Russen oder von sonst irgendwem, wenn irgendwelche Netzwerke dann Propaganda verbreiten, also Falschinformationen, oder einfach unbewiesene Sachen hinstellen, als sei es die absolute Wahrheit. Also es wird dann garantiert von bestimmten Stellen heißen, nach einer Cyberattacke oder während einer Cyberattacke, während einem Blackout, das sei eine False Flag, das hätte die NATO selber gemacht. Die NATO hätte hier selber hier so alles lahmgelegt aus verschiedenen Gründen, um mehr Macht zu bekommen und Vorwände für den Krieg gegen Russland und so weiter und so fort. Aber solche Hypothesen sind natürlich dann immer nur eine Hypothese von vielen verschiedenen. Aber wir haben ja gesehen, auch schon bei der Corona-Krise und anderen Krisen, es kommen dann immer wieder die gleichen Netzwerke, stecken dann Geheimdienste dahinter und viele springen einfach auf diesen Zug auf und wollen halt dadurch berühmt werden oder bekannt werden und Geld kriegen in Form von Spenden und so. Du hast dann ein Riesenproblem, wenn halt eben dann so eine Cyberattacke, Blackout-Attacke, wenn die begleitet wird von einer Informationskriegskampagne. Das machen ja auch gerade die Österreicher hier in der lang und breit jetzt in den letzten Wochen und Monaten und Jahren. Also die Österreicher bereiten sich da ziemlich stark drauf vor. Nicht nur Blackout, sondern Blackout gemischt mit einer Informationskriegskampagne von, was weiß ich, Russland oder so. Und dann kann natürlich alles Mögliche mit reingebaut werden in diese Desinformationskampagne. Also zum Beispiel, dass jetzt die NATO will den Dritten Weltkrieg unbedingt und die Russen würden jetzt halt eben vorbeugend hier Gebiete erobern, vielleicht sogar den Osten Deutschlands erobern und man müsste da jetzt mitmachen und so, und lauter solche Ideen werden dann in den Raum geworfen und rumpropagiert. Oder es wird heißen, es ist einfach hier in Osteuropa und vielleicht sogar in Ostdeutschland, es ist einfach eine Krise, die nicht gelöst werden wird und nicht gelöst werden kann oder vielleicht gar nicht gelöst werden will von den gewöhnlichen Regierungen hier, also der deutschen Bundesregierung oder so, sondern das sei ein gezielt gesteuertes Chaos und man die NATO wolle da halt eine Diktatur dann errichten. Und man müsse sich jetzt, so könnte man sich das vorstellen hier in diesem Informationskrieg, man müsse sich jetzt an Russland halten, ja, und so weiter und so fort. Und deren Eroberungen. Und die Russen können sagen, wir stellen bloß die Ordnung wieder her. Wir bringen da Ordnung rein und bringen da Lebensmittel hin und so weiter und so fort. Man würde ja nur die Ordnung wiederherstellen. Also in Österreich wird da immer mehr und mehr und mehr gemacht. Haben das auch auf recenter.com. Österreichisches Bundesheer warnt alle Europäer vor Blackout und wirkt selber aber nicht so gut vorbereitet. Ja, das heißt, siehst du dann so Videos und die Einsatzstäbe, diese Situation Rooms und so vom österreichischen Bundesheer, die haben dann halt Computer rumstehen und Telefone und Leute in Uniform, soll alles eben Vertrauen erwecken, und dann hast du einen Mann, der also in Uniform, und der guckt dann in so einen Bildschirm rein und da ist das Lenovo-Logo. Es ist dann die Frage, funktionieren diese Lenovo-Systeme dann, wenn sie sollen? Oder sind die ganzen Geräte unbenutzbar? Oder sind die ganzen Geräte sogar physisch kaputt? Weil irgendeine Schadsoftware das dann so eingerichtet hat, dass bestimmte Chips einfach kaputt gehen, weil zu viel Spannung durchgejagt wird. Hatten wir auch schon gesehen in vergangenen Attacken, dass halt einfach dann Geräte kaputt sind und du hast halt Hunderttausende, Millionen Geräte, die einfach auf den Müll können, ja, mehr oder minder. Also bei PCs kannst du vielleicht noch diverse Komponenten retten. Da ist nicht unbedingt alles kaputt. Es ist ja sehr modular und man kann dann halt, was weiß ich, das Mainboard austauschen oder den Prozessor tauschen und so. Es ist nicht schlecht, es ist nicht verkehrt, auch generell für Prepping. Wenn man einfach die Fähigkeit besitzt, seine eigenen Windows-Systeme, eigene Windows-PCs zusammenzubauen, wenn man halt ein paar Komponenten immer auf Lager hat, also Mainboards mit verschiedenen Sockeln, Prozessoren, das muss alles nicht das Neueste sein, das muss nicht das Teuerste sein. Das kriegt man ja teilweise nachgeschmissen auf eBay aus der letzten oder vorletzten Generation. RAM-Speichersticks, Gehäuse, Festplatten und so weiter, Lüfter, Netzteile. Das heißt, wenn man solche Komponenten halt wirklich dann rumliegen hat, dann ist man da recht gut gerüstet, falls halt tatsächlich hier eine große Cyberattacke alle möglichen Geräte ausradiert. Wir haben das gesehen und ich habe das auch schon mal angesprochen. Ich habe da die Fachliteratur, Sachliteratur durchgewälzt über vergangene Cyberattacken. Und dann fiel er eben dann auf, dass oftmals, wie bei dieser einen großen Firma, ich glaube es war Maersk, dieser Logistiker, da waren dann plötzlich in der Firma alle Geräte kaputt oder nicht mehr benutzbar. Und dann sind die Angestellten da ausgeschwärmt und kauften die Läden leer, also physische Läden und auch Online-Läden leer, weil man brauchte neue Laptops und brauchte neue PCs. Und wenn dann so in größeren Maßstab ein Run stattfindet, dann gibt es einfach nicht genügend Geräte. Es gibt nicht genügend Devices für alle. Und da ist es halt eben dann gut, wenn man Sachen auf Reserve hat und man hat halt eben im Notfall dann Ersatzgeräte. Also, man hat also in diesem österreichischen Video, und Sie finden das auf recenter.com unter der Kategorie Sicherheit, da will man also Vertrauen erwecken. Lieber Bürger, schauen Sie her, wir benutzen Ihre Steuergelder für einen guten Zweck. Ja, das heißt, diese fähigen Männer da in den Uniformen, die kümmern sich drum, die üben schon mal für den Ernstfall und dann würden die dann dafür sorgen, dass halt alles einigermaßen wieder funktioniert und so weiter und so fort. Die Leute beschützen. Man sagt den Leuten im Video jetzt nicht, okay, eine Cyberattacke kann in mehreren Stufen verlaufen und die Russen oder wer auch immer oder die Chinesen, die sind längst bei uns überall mit drin, digital oder mit Agenten. Die können alles sabotieren und wer weiß, wann wir dann alles wieder in Gang kriegen, was bei uns überhaupt noch funktioniert. Weil so ist die Cyberkriegsführung. Das steht eindeutig so in der Fachliteratur drin. Ja, dass halt der Angreifer plant das in mehreren Stufen. Man zündet Stufe 1 und der Gegner versucht dann halt mit seinen Methoden das Problem zu lösen. Macht dadurch alles noch schlimmer, weil dann wird Stufe 2 gezündet und. Und es heißt sogar, dass man hier bei der Mitigation, also wenn jetzt die Ösis oder die Deutschen oder wer auch immer, wenn die dann versuchen, überall eben das Problem zu lösen, dann kann es sein, dass die Bildschirme, auf die man guckt, ja, bei der Krisenbewältigung hier, dass die Bildschirme dir gar nicht genau anzeigen, was wirklich los ist. Das heißt, deine Systeme geben dir falsche Informationen. Auch in der Industrie, wo man ja angewiesen ist auf die Bildschirme, wo man sagt, okay, läuft die Maschine jetzt mit so und so viel Umdrehungen, ist das jetzt aktiv und jenes aktiv und so. Ist hier so viel Spannung, ist dort so viel Spannung. Und wenn aber diese Signale dann gefälscht werden oder verfälscht werden, dann geht alles drunter und drüber. Und das zeigen die hier in solchen Videos halt eben dann nicht. So ein Normalbürger denkt sich dann, Kriseneinsatzstäbe, Männer in Uniformen. Dann brauche ich ja wirklich nur das, was die mir empfehlen hier in dem Video. Also sieht man auch so eine Familie und abends am Esstisch und so und plötzlich geht der Strom aus. Man zündet ein paar Kerzen an und hat so ein kleines Kurbelradio oder Batterieradio und ein paar Flaschen Sprudel und ein bisschen Vorräte und so. Und das sollte dann reichen. Aha. Jetzt ist halt die Frage, empfängt die Familie dann auch was über digitales Radio, DAB Plus oder UKW oder so? Und nach ein paar Tagen heißt es ja hier in den Studien, dass dann eben die Radiosender, Radioantennen, dass die dann keinen Strom mehr haben und dann empfängst du halt eben auch nichts mehr mit den üblichen Radiosignalen. Wenn man natürlich richtige Funkgeräte hat oder zumindest halt eben dann Kurzwelle empfangen kann oder Mittelwelle empfangen kann, dann bist du da unabhängiger, weil irgendwo in den hunderten Kilometern oder teilweise sogar tausenden Kilometern Umfang, da empfängst du sicherlich irgendwo ein Signal in einer Sprache, die du verstehst. Und auch notmäßig, also kann natürlich dann können Staaten irgendwelche Kurzwellenantennen hier wieder in Gang setzen oder schnell aufstellen und halt eben dann hunderte Kilometer an Umkreis hier befeuern mit einem Signal. Also eigentlich müsste man den Leuten sagen, holt euch ein Kurzwellenempfangsgerät, man nannte das früher Weltempfänger, holt euch so ein Kurzwellenempfangsgerät und dann müsste man eigentlich längst schon eben Sendeantennen etabliert haben. Es kostet ja nicht viel, vor allem bei Kurzwelle. Ja, du brauchst ja nicht so viele Antennen. Also du kannst mit einer Antenne schon Horden an Menschen hier beliefern mit Informationen. Und dann müsste man einfach jetzt schon ein regelmäßiges Programm haben auf diesen Kurzwellenantennen. Ja, dass die Leute sofort wissen, okay, Frequenz auf Frequenz so und so, da empfange ich halt, wenn mal was ist, empfange ich da Informationen. Ja, hätte eigentlich längst der Fall sein sollen. Österreich sei mehrfach, zuletzt im Januar, an einem Blackout knapp vorbeigekommen, erklärte Johann Frank, Leiter des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement. Oh, was ein schöner Name. Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement. Das heißt so viel wie Institut für Militär- und Geheimdienstangelegenheiten. Dann, neue Kasernen. Hier. Generalstabschef Robert Brieger warnt hier vor mehr und mehr Cyberattacken und so weiter und so fort. Generalstabschef Robert Brieger legte bei der Präsentation der Sicherheitspolitischen Jahresvorschau ein Szenario dar, in dem eine solche Desinformationskampagne auftritt während einem Blackout. Ups. In einer Aussage vor einem Kongressausschuss wurde erklärt, dass ein längerer Zusammenbruch des US-Stromnetzes durch Hunger, Krankheit und gesellschaftlichen Zusammenbruch zum Tod von bis zu 90% der amerikanischen Bevölkerung führen könnte. Das sind natürlich dann extreme Fälle und extreme Schätzungen. Gibt kein veröffentlichtes Computermodell oder so, aus dem hervorgeht, wie diese Zahlen ermittelt wurden. Wir können auch keine primäre Quelle für diese Behauptung validieren. Und so weiter und so fort. Diese Umspannwerke, also HV-Transformatoren, sind natürlich das schwache Glied im System. Die Federal Energy Regulatory Commission hat 30 Stück davon als kritisch, also lebenswichtig identifiziert. Der gleichzeitige Verlust von nur 9 Stück davon in verschiedenen Kombinationen könnte das Netzwerk lahmlegen und zu einem Kaskadenfehler führen, der zu einem Stromausfall von Küste zu Küste führt. Ja, und es kann natürlich dann sein, dass, wenn halt eben so ein massiver Ausfall ist, dass dann irgendwie Jeff Bezos kommt oder Elon Musk oder Zuckerberg von Facebook und die haben dann so ein neues Programm, wo man dann halt unzählige Drohnen, also kleine und teilweise Mini-Drohnen verwendet. Und die fliegen dann überall in der Luft rum und sorgen für eine Art Ersatz-Internet. Also viele von diesen Krisenbewältigungsstrategien sind ja geheim oder semi-geheim. Und dann wird es dann vielleicht heißen, schaut her, diese Social-Media-Firmen, diese ganz, ganz tollen Social-Media-Firmen haben uns dann gerettet mit ihren neuen kreativen Technologien. Wenn man genauer hinguckt, sind das ja meistens keine normalen Konzerne, sondern die stammen ja einfach aus einer gewissen Szene. In Amerika, einer gewissen Schicht. Ja, und es wird halt eben dann lange dauern, um diese HV-Transformatoren zu erneuern, etc., etc., etc. Also wenn man jetzt normale also Produktionszeiten hier veranschlagen würde, dann würde das amerikanische Netz 18 Monate lang ausfallen. Ja, selbstverständlich gibt es dann geheime Sachen auf Halde und geheime Sachen und man würde halt alles in Bewegung setzen, damit das halt eben nicht 18 Monate dauert, sondern vielleicht bloß ein paar Wochen. Aber immerhin, also der Riesenschaden wäre da. Und dann ginge das Ganze in die nächste Eskalationsstufe, weil dann kommt die Attributionsfrage, wer ist schuld daran? Und dann wird es heißen, die Chinesen, wahrscheinlich. Die Russen, wahrscheinlich. 100% beweisen kann man es nicht oder so, oder will man nicht. Und dann ist die Frage, wie reagiert man da drauf? Und dann wird es halt eben dann heikel. Diese ganzen Fragen, ja, mobilisieren dann die Amerikaner also generell die NATO, mobilisieren die dann Handelsblockaden gegen die Chinesen als Bestrafung? Die Chinesen betrachten sowas natürlich dann als Kriegserklärung und die Chinesen versuchen sich dann zu wehren, dann gibt es eine militärische Konfrontation. Dazu braucht es von Seiten der Amerikaner natürlich eine neue Wehrpflicht. Wen kannst du einziehen? Wer ist fit genug und wer hat Erfahrung mit Waffen? Natürlich die Rednecks, die konservativen Männer, so ab 18 Jahren. Und dann ist die Frage, ob die natürlich in so einen Krieg ziehen würden unter einem Democrat-President wie Joe Biden, der ja in den konservativen Medien verschrien wird als chinesischer Agent. Alles so krasse Fragen, ja, was dann da sich ergeben wird. Ja. Also wenn ich jetzt dann das Gesamtbild hier mir erarbeite, ja, das heißt Fachliteratur und Studien und so weiter, und man wälzt das über Jahre hinweg und beobachtet das über Jahre hinweg. Und wenn man dann von Bekanntem noch auf Unbekanntes schließt, du kannst ja von A und B auf C logisch schließen, dann weißt du noch mehr. Und dann ergibt sich halt eben so ein Bild, das sieht halt wirklich nicht gut aus. Also anscheinend will man gar nicht, dass die Bevölkerung hier so richtig, also das ist der Eindruck, der subjektive Eindruck, der sich mir dann gibt. Anscheinend will man gar nicht, dass die Bevölkerung hier so richtig vorbereitet ist. Anscheinend will man gar nicht, dass die Bevölkerung hier eine Krise gut übersteht. Sondern das soll so richtig übel laufen. Nicht das Ende der Welt. Ja, nicht das Ende der Zivilisation. Aber es soll halt mal richtig fett dramatisch sein, dass die Leute mal eine richtige Mangelsituation spüren und solche Sachen, dass sich das wirklich ins Gedächtnis einbrennt. Dass halt dann halt die Staaten mit diesen Erfahrungen, also mit diesen psychologischen Folgen bei den Menschen, dass man damit halt mehr weiter arbeiten kann für irgendwelche imperialen Zwecke. Und das Blame Game ist natürlich dann auch im Ernstfall bei einem Blackout, der länger dauert, das Blame Game ist auch Teil einer Informationsstrategie oder Informationskriegsführung. Auch die NATO macht Informationskrieg. Die Grenzen verlaufen ja fließend zwischen legal, Graubereich und halt so richtig krassem Zeug. Und dann, ja, dann fängt dann das Blame Game wieder an. Also du ordnest das dann irgendwie wieder ein in links gegen rechts und ja, aber die Bevölkerung ist ja auch schuld, weil die haben ja diese Parteien gewählt und die Bürger haben sich ja selber nicht vorbereitet und so. Und dann wird der schwarze Peter halt hin und her geschoben. So, YouTube-Kanal vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. YouTube-Kanal ist eine äußerst lahme Angelegenheit. Die Webseite sah bis vor kurzem noch aus, als stamme sie aus den frühen 2000er Jahren. Also da hätte man auch vor langer Zeit schon sagen können, hey, nimmst eine Webagentur, die macht dir in ein, zwei Tagen Arbeit, macht dir eine schöne neue Webseite, die angemessen ist und so. Und dann baust du halt für einen Apfel und ein Ei eine Videoproduktionskapazitäten auf und dann kannst du da hier interessante, informative Videos machen, damit die Leute sich besser vorbereiten. Du postest dann auf YouTube. Das heißt, auf YouTube musst du ja keine Video-Hosting-Kosten bezahlen. Und wenn du dann halt als Staat eben auf YouTube die Firma zugehst oder die Mutterfirma zugehst, dann kannst du auch sagen, hey, macht es doch mal bitte so, dass euer Algorithmus mehr und mehr unsere Krisenvorsorge, staatlichen Krisenvorsorge-Videos, dass der Algorithmus diese Videos empfiehlt, dass mehr Leute das sehen. Und dann könnte YouTube sagen, okay, machen wir, oder dann, ja, kommt uns halt anderweitig irgendwo entgegen, so quid pro quo und so. Nö, da läuft fast nichts auf dem Kanal. Und jetzt kommen sie halt mit diesen Cartoon-Videos, wo es Donuts regnet und irgendwelche Killer-Bunnies die Oma angreifen. Und das soll die erste Stufe sein. In der zweiten Stufe will man dann so ein paar Interviews zeigen, so ein bisschen mehr Content hier zeigen, wie das ausgehen wird, weißt du auch noch nicht. Wie viel Geld die dafür ausgeben, weißt du nicht. Und ist halt typisch Staat. Langsam, zu teuer, zu ineffizient. Also sehr psychedelisch, die Videos. Es ist sehr bunt, es regnet Donuts. Also wirkt so ein bisschen wie ein schlechter Trip auf LSD oder Ketamin oder Ketamine. Und dann heißt es, der Notvorrat wird in sicheren Zeiten ganz gezielt mit dem Nötigsten angelegt, damit man etwa 10 Tage problemlos überbrücken kann. Wenn jeder Einzelne in sicheren Zeiten einen Vorrat anlegt, können Engpässe im Ernstfall gemeinschaftlich überbrückt werden. Soll heißen, du sollst für 10 Tage vorsorgen, was ein ziemlicher Witz ist, laut der Fachliteratur. Und dann sollst du auch noch hier abgeben an andere Leute. Also du hast selber schon mal fast nichts und sollst dann auch noch abgeben. So macht man das nicht, meine Damen und Herren, sondern man hat halt eben dann wirklich höhere Mengen an Lebensmittel eingelagert, hat einen Überblick, wie viele 100.000 oder Millionen Kalorien habe ich hier rumstehen. Und dann kannst du für halt, dass sich deine unmittelbaren Nachbarn oder Familienangehörigen kannst du da ein bisschen mit einplanen und wenn dann der Blackout da ist, dann schnallen die endlich mal, dass das wirklich eine sinnvolle Sache war und dann kannst du wirklich was abgeben. Ja klar, und dann gab es jetzt in Amerika und anderswo bestimmte Gesetze für Notfälle, auch aus dem Kalten Krieg noch, wo es dann hieß, der Staat kann alles beschlagnahmen und blablabla. Theoretisch schon, aber wir sehen ja, wie ineffizient der Staat ist und der weiß jetzt auch nicht individuell, wer hat da jetzt größere Vorräte und ich meine, die Verwaltung von diesen Datenbanken, wer hat jetzt mehr Vorräte, die man dann umverteilen könnte und so und Beschlagnahmen und dies und das. Also das ist nicht so, wie manche sich das vorstellen, ja, dass die da jetzt irgendwie preppen unter allerhöchster Geheimhaltung und so. Also Diskretion ist schon wichtig, aber man braucht es auch nicht übertreiben und unbedingt hyperparanoid sein. Dazu noch gleich mehr, was die Forschung sagt zu dem Verhalten der Menschen dann. Ja, also 10 Tage liegt sogar noch unter der alten Vorgabe von 14 Tagen, die bereits zu knapp bemessen war. In den ausführlichen Büchern der Behörde wurde erforscht, dass das System von Discounter-Supermärkten und Zentrallagern schnell in die Knie gehen kann und dass bei einem großflächigen Ausfall des Stroms und der IT so gut wie nichts mehr funktioniert. Wie schnell Notlösungen realisiert werden können, wenn europaweit und sogar in anderen Ländern die Cyberkrise herrscht, wenn an den Flughäfen und Containerhäfen Chaos herrscht, weil alle Computer nicht benutzbar sind oder physisch zerstört wurden durch Malware, das ist den Forschern nicht bekannt. Unter solchen Umständen den Bürgern Vorräte für 10 Tage nur anzuraten, ist geradezu grotesk und widerspricht der eigenen Forschung im Haus der Behörde. Zwar gibt es noch spezielle Notvorräte der Regierung, aber diese losen Getreidekörner und so können nicht einfach so gegessen werden, sondern müssen mehrere Stationen einer Verarbeitungskette durchlaufen. Um allein den eingelagerten Hafer weiter zu verarbeiten, würde es rund ein halbes Jahr dauern, kalkulierte der Bundesrechnungshof. Na toll. Bei Stromausfällen solle man sich laut BBK vorbereiten, um rund 6 Tage überbrücken zu können. Wie genau kommt man auf diese Zahl? Weiß das BBK, wie viele russische oder chinesische Agenten in der deutschen Stromversorgung arbeiten? Wie stark die Systeme schon digital infiltriert wurden? Welche Exploits ausgenutzt werden bei einem Angriff? Welche mehrstufigen Attacken kommen werden? Wenn das BBK eine Überbrückung von 4 bis 8 Wochen nahelegen würde, fände ein Run statt auf Stromgeneratoren und andere knappe Güter. Die Empfehlung, die Nina-App zu verwenden und ein batteriebetriebenes Radio bzw. Kurbelradio zu haben, ist ganz nett, aber man erklärt leider nicht die Grenzen von DAB, Radio, UKW oder Internetverbindungen. Man erfährt auf der schicken neuen Webseite des BBK nicht, dass diese gewöhnlichen Geräte vielleicht schnell nichts mehr empfangen, weil die Sendeantennen ausfallen. Man erfährt nicht, dass man ein Gerät haben sollte für den Empfang von Mittelwelle- und Kurzwellensignalen aus hunderten und teils tausenden Kilometern Entfernung. Man erfährt nicht, dass man einsteigen sollte in PMR-Funk, CB-Funk und auch VHF, UHF. Bei dem vergangenen Hochwasser versagte bei den Behörden der schicke neue Digitalfunk und man musste Personen in Fahrzeugen hin und her schicken für Informationen. Die Bundeswehr lässt nun von uralten Funkgeräten neue Exemplare bauen. In der zweiten Phase, heißt es dann bei der Behörde, in der zweiten Phase werden ab Januar 2022 die Einzelthemen Bevorratung, Extremwetter, Stromausfall und Notgepäck inklusive Dokumentensicherung vertieft behandelt. Interviews mit Expertinnen und Experten als Podcast, eine YouTube-Serie und weitere Informationsangebote bieten die Möglichkeit, ausführlich auf die Einzelthemen einzugehen. Ziel der dritten Phase ist, die vermittelten Kenntnisse und Empfehlungen zu wiederholen. Also ein bisschen wie in der Schule. Ich bin alles andere als gespannt. Also der Staat macht das so ein bisschen wie in der Schule, ja. So behäbig und so begrenzt und so. Stattdessen gibt es halt eben auf YouTube seit vielen, vielen Jahren oder generell im Netz seit vielen, vielen Jahren ein breites Angebot zum Thema Prepping und alle möglichen Informationen werden da vermittelt. Man sieht auch einfach dann bestimmte Sachen. Aber jetzt kommt halt dann der Start. Ja, um die Ecke. Im Januar 2022, also in einer Situation, wo jederzeit eine Cyberattacke passieren kann. Das muss jetzt nicht diesen Winter passieren. Ja? Ich meine, wir haben ja gerade noch die Corona-Krise und so. Es können auch natürlich dann zwei Sachen gleichzeitig auftreten. Ja, eine biologische Krise und eine Cyberkrise gleichzeitig. Kann erst nächsten Winter sein, dass da eine Cyberkrise kommt. Kann auch 3 Jahre dauern. Oder 5, vielleicht sind jetzt wieder mal so 3 Jahre, ist es 3 Jahre lang relativ ruhig und dann knallt es. Ja, dass alle paar Jahre hast du eine größere Krise. Das kann man so nicht sagen, wann es mal knallt. Man kann nur sagen, okay, das sind die Informationen, so würde es aussehen, wenn es mal knallt. Und so sollte man halt eben dann darauf vorbereitet sein. Dann, also hier ist mein zentraler Krisentipp. Orientieren Sie sich bloß nicht an der BBK-Webseite und der Informationskampagne. Das ist lebensgefährlich. Lesen Sie lieber die dicken Bücher vom BBK oder andere Fachliteratur oder lesen, hören, schauen Sie Recenter. Also Sie müssen dann tatsächlich alle möglichen Bereiche abdecken. Essen, Wasser, Kommunikation, Strom, Heizen. Und Sie können einfach so eine Tabletop-Exercise machen, wie man so schön heute sagt. Soll heißen, sie setzen sich an den Tisch, haben Papier und Stift oder es kann auch ein Computer sein mit einem Textprogramm-Editor. Und dann denken sie mal nach. Okay, Strom fällt aus, das und das geht nicht. Was mache ich dann? Wie komme ich an Informationen? Was ist mit meinem Fahrzeug? Sprit, Gesundheit, und dann merkt man schon mal ziemlich schnell, wo da die eigenen Lücken sind. Also, und dann gab es ja diese, das ist, glaube ich, schon fast 10 Jahre alt, hier diese große Studie, das ist jetzt nicht vom BBK, sondern von einer anderen Behörde. Die Studie heißt Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften am Beispiel eines großräumigen Ausfalls der Stromversorgung. Hat sich seitdem, seit der Studie, auch nicht allzu viel getan. Es gibt erhebliche Forschungsmängel, die immer noch nicht gefüllt sind. Und es heißt darin, bereits in den ersten Tagen zeigt sich, dass das für einen Katastrophenfall vorgesehene und gesetzlich geforderte Mindestangebot an Telekommunikationsleistungen bei einem lang andauernden und großflächigen Stromausfall durch die Telekommunikationsanbieter nicht erbracht werden kann. Stichwort gesetzlich geforderte Mindestangebot. Und selbst wenn das jetzt inzwischen behoben wurde, also wenn man jetzt sagt, okay, die erfüllen diese gesetzlichen Normen, anscheinend im Ernstfall, ist das dann wirklich genug? Tja, großes Fragezeichen. Die für zentrale Kommunikationseinrichtungen vorgehaltenen Reservekapazitäten wie unterbrechungsfreie Stromversorgung und Notstromaggregate sind nach wenigen Stunden oder Tagen erschöpft bzw. aufgrund ausgefallener Endgeräte wirkungslos. Ja, das heißt, man hat halt eben dann diese altmodische Strategie, du hast halt so Batteriesysteme, Stromgeneratoren, In aller Regel halt Dieselgeräte. Und dann hast du halt einen geringen Dieselvorrat. Und wenn der Dieselvorrat aufgebraucht ist, braucht es halt Fahrzeuge, die dann neuen Diesel physisch halt dahin bringen zu den Generatoren. Und dann ist dann die Frage, ja, was ist, sind die Fahrzeuge intakt, die dann neuen Sprit liefern? Sind die Straßen intakt, das Ampelsystem? Wie schnell, was ist mit Plünderungen? Kommt man da durch? Was ist mit den Pumpen, die dann Treibstoff hier von A nach B pumpen müssen? Es ist halt alles sehr, sehr kompliziert, aber inzwischen, wie sie auch bei uns finden im Recenter Shop unter shop.recenter.com, es gibt Dieselgeneratoren, die auch mit Heizöl betrieben werden können und mit diversen Pflanzenölen ohne Schwierigkeiten. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie leicht es halt eben dann ist und wie billig es ist, Pflanzenöl zu bevorraten als Treibstoff. Also Autodiesel ist ja ein hochwertiges Produkt. Heizöl ist da ein bisschen anders gelagert, also es ist also vom Schwefel und von der Rußbildung und so und der Cetanwert. Und Heizöl versulzt dir halt schneller bei kalten Temperaturen als jetzt Autodiesel. Also Heizöl, viele haben immer noch, also wir haben einen Heizöltank mit ein paar tausend Liter Heizöl. Das heißt, solange wir Strom haben, Strom erzeugen können, unter anderem für die Heizungsanlage, können wir halt eben dann Heizung und Warmwasser ganz normal betreiben. Und der Betriebsstoff für die Heizungsanlage ist derselbe Betriebsstoff, den ich halt verfeuern kann in einem Generator von ACG. Heizöl. Das heißt, ich bin da nicht gebunden an jetzt diese Regelung, dass ich nur irgendwie meine ganz wenigen Kanister, Stahlkanister haben darf mit Diesel oder sowas in der Garage, sondern ich habe da rechtlich konform, regelkonform, habe ich da eben einen Stahltank mit tausenden Litern. Und wenn man sich überlegt, Pflanzenöl, auch gereinigtes Altspeiseöl, also was dann irgendwie in den Fritteusen, glaube ich, drin war und so Zeug, wenn da halt nicht so viele grobe Schwebstoffe drin sind, das kann man auch einlagern. Und wie gesagt, da hast du jetzt nicht diesen Regulationswust, wenn du jetzt dann diese Plastikfässer hast, voll mit Pflanzenöl. Super leicht einzulagern und man hätte da längst halt eben vorsorgen können, mit halt großen Tanks, jetzt nicht nur Dieseltanks oder sowas, sondern eben Pflanzenöltanks. Da hast du keine Brandgefahr. Also dein Pflanzenöl wird jetzt nicht in Flammen aufgehen ohne weiteres. Wie jetzt bei anderen Betriebsstoffen. Also da könnte man natürlich dann mal schnell hunderte oder tausende Liter mal irgendwo bunkern. Kostet ja nicht viel. Wenn man die Kosten berücksichtigt, was halt Stromausfälle kosten und halt eben dann die Einschränkungen kosten, dagegen sind die Kosten für halt Pflanzenöl und so, das ist alles, oder halt Generatoren, die Pflanzenöl verfeuern können, das ist ja marginal. Also die Vorsorgekosten. Dann. Also das heißt, nach wenigen Stunden oder Tagen erschöpft, beziehungsweise aufgrund ausgefallener Endgeräte wirkungslos. Dann heißt es, Konzepte, die im Fall eines länger andauernden Stromausfalls zumindest ein definiertes minimales Versorgungsniveau bieten, sind soweit ersichtlich noch nicht entwickelt. Wir haben ja gesehen, der BOS-Digitalfunk ist gescheitert bei den Hochwassern hier in Deutschland jetzt vor einer Weile. Also da mussten die dann auch Leute rumschicken mit Fahrzeugen, Informationen zu beschaffen oder halt eben zu vermitteln. Die Bundeswehr lässt jetzt alte Funkgeräte nachbauen. Nach dem alten Standard. Weil man sagt, diese Geräte funktionieren, die Geräte sind auch nicht so, also das ist autonomer als jetzt diese neuen digitalen Sachen. Und diese klassischen Geräte, wenn wir die jetzt nachbauen, die passen halt eben auch in die Fahrzeuge mit rein und wir können da nicht jetzt irgendwie wieder jahrelang irgendwas Neues entwickeln, sondern wir bauen jetzt einfach alte Geräte nach. Aha. Es heißt, der Straßenverkehr ist unmittelbar nach dem Stromausfall, besonders in großen Städten, chaotisch, Kreuzungen ebenso wie zahlreiche Tunnel- und Schrankenanlagen sind blockiert, es bilden sich lange Staus, sicherlich hast du da auf dem Land eher den Vorteil. Du hast auch einen Vorteil mit einem Allradfahrzeug, das ist klar. Du kannst halt schon mal irgendwo ein bisschen außenrum, irgendwo drüber und so. Dann, durch den Ausfall der meisten Tankstellen bleiben zunehmend Fahrzeuge liegen. Der motorisierte Individualverkehr nimmt nach den ersten 24 Stunden stark ab. Ja, und auch hier, ich meine, dann sollen sie halt in diesen kurzen Infovideos den Leuten sagen, die sollen halt Diesel einlagern, so viel sie dürfen, Benzin einlagern, so viel sie dürfen. Und halt immer dafür sorgen, dass dein Auto vollgetankt ist. Fast jedem Zeitpunkt eigentlich sollte das Auto fast vollgetankt oder vollgetankt sein. Das heißt, du hast dann in jeder Situation einen vollen Tank oder fast vollen Tank und du hast zu Hause halt nochmal deine Kanister mit so und so viel. Und hier bei einem normalen Fahrzeug, also bei einem modernen Fahrzeug, was weiß ich hier, so ein Standard 2 Liter Hubraum Diesel, Turbo Diesel, da tankst du so deinen 65 Liter Tank voll im Fahrzeug an der Tankstelle und du hast damit eine Reichweite von über 900 Kilometern. Das ist schon eine ordentliche Reichweite. Und wenn du dann zu Hause noch Sachen hast, sind es dann nochmal 900 Kilometer. Und das ist schon viel. Das heißt, du bist dann nicht nach 24 Stunden hier auf dem Trockenen. Vor allem, weil du in der Krise natürlich dann dir genau raussuchst, welche Fahrt mache ich, welche Fahrt mache ich nicht. Ja, und auch die kleinen Sachen, die wichtigen Details. Besitzt man Kanister? Kunststoffkanister, die den Regeln entsprechen. Stahlkanister, die den Regeln entsprechen. Ja, also weil du. So, ansonsten kommen die Leute da mit ihren, was ich, Mülleimern und Plastikfolien und so ein Shit und das ist nicht so toll. Dann werden Leute wahrscheinlich in einer Notsituation, werden Leute anfangen, vielleicht Heizöl zu tanken. Das ist ja unter Normalbedingungen, also wenn jetzt da nicht irgendwie es auf Leben und Tod ankommt. In den Normalbedingungen ist das ja dann ganz üble Steuerhinterziehung, ja, wenn man jetzt dann Heizöl tankt. Und Heizöl ist halt nicht unbedingt so wie Diesel. Ja, das heißt, das ist halt sehr technisch und sehr chemisch kompliziert. Heizöl versulzt dir schneller ab 5 Grad und drunter. Schwefelwerte sind anders, der Cetanwert halt anders. Rußbildung, also man sollte vielleicht für Notfälle, also für richtige Situationen, wo es auf Leben und Tod ankommt, ja, sollte man sich vielleicht vorher informieren, wie ist das eigentlich in der Notsituation? Ja, und da kannst du ruhig mal rumfragen und halt eben dann auch halt eben, ja, natürlich dann klarstellen, mir geht es jetzt nicht darum, dass ich da jetzt irgendwie generell mit Heizöl fahren will, sondern in Anlehnung an diese staatlichen Bemühungen zur Krisenvorsorge und in Anlehnung an diese Studien, wo es halt eben dann heißt, nach 24 Stunden bricht der Verkehr zusammen, weil keiner mehr Treibstoff hat. Vor dem Hintergrund würde ich gerne wissen, wie ist das eigentlich in einer Notsituation, Heizöl zu tanken und ab welchem Maß hast du damit zu rechnen, dass du halt irgendwie dann dein Auto ruinierst? Weil ich meine schon Unterschied, ja, wenn halt irgendwie eine Community, wenn da halt eben dann der Treibstoff knapp ist und so, aber irgendwelche Leute haben dann Tausende und Tausende Liter Heizöl rumstehen. Das kann vielen Leuten im Ernstfall natürlich dann helfen, wenn man das halt dann verfährt. Da alle Tankstellen ausgefallen sind, wird der Treibstoff für die Einsatzfahrzeuge knapp. Die Wasserinfrastruktursysteme können ohne Strom bereits nach kürzester Zeit nicht mehr betrieben werden. Die Folgen ihres Ausfalls, insbesondere für die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, wären katastrophal. Reduzierte Wasserversorgung wirkt sich auch auf die Abwasserentsorgung aus. So sinkt die anfallende Schmutzwassermenge und es ändert sich die Zusammensetzung des Schmutzwassers. Ist halt nicht so verdünnt, deshalb besteht die Gefahr, dass sich durch das stark konzentrierte Abwasser in der Kanalisation Ablagerungen bilden und zu Verstopfungen und Geruchsbildung führen. Es wächst die Gefahr der Ausbreitung von Krankheiten. Ist natürlich in der Stadt ein Riesenproblem. Zur Bewältigung der unmittelbaren und mittelbaren Folgen eines Stromausfalls sind Maßnahmen mit hohem personellem, organisatorischem, zeitlichem und materiellem Aufwand erforderlich. Dazu gehören die Versorgung der Bevölkerung durch Rückgriff auf Notbrunnen, ein paar tausend in Deutschland, und der Einsatz mobiler Sanitärwagen. Ob diese Maßnahmen zur Katastrophenbewältigung, insbesondere angesichts der knappen Kapazitäten bei Notstromaggregaten, für einen längeren Zeitraum tragfähig sind, ist zweifelhaft. Ah, man weiß es also nicht so genau. Ja, und dann gab es auch so ein Buch von dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz, auch so ein dickerer Wälzer, den ich gelesen habe. Da ging es eben auch um Notbrunnen und Wasser. Und dann hieß es dann, die Qualität von dem Wasser ist dann auch nicht unbedingt so toll. Und das kannst du halt ein bisschen ausgleichen, halt durch Abkochen, aber das ist aufwendig. Oder halt durch irgendwelche Wasseraufbereitungsmittel. Und dann ist die Frage, auf welche Akzeptanz stößt diese Wasserqualität bei der Bevölkerung? Werden die dann sauer? Vor allem, wenn die da in der Schlange stehen müssen für das Wasser. Also bezüglich vorliegender Vulnerabilitätsanalysen ist festzustellen, dass Auswirkungen eines langanhaltenden Stromausfalls auf die Wasserinfrastruktur bisher nicht modellgestützt untersucht worden sind. Also überall heißt es dann offene Fragen, wir wissen vieles nicht und dennoch wird dir dann der Eindruck suggeriert da in Videos in Österreich, zum Thema Prepping von der Regierung oder halt jetzt in Deutschland irgendwelche Videos und Webseiten von der Regierung, wird dir halt suggeriert, ja, brauchst ein paar Sachen und dann wird es schon irgendwie glatt gehen. Die wissen das gar nicht. Sobald der Treibstoffvorrat für die Notstromaggregate erschöpft ist, was zumeist nach 24 Stunden der Fall ist, leiden die Tiere unter der manuell nicht zu leistenden Versorgung mit Futter, Wasser und Frischluft. Am problematischsten ist die Versorgung von Schweinen und Geflügel in Beständen mit mehreren tausend Tieren. Unter diesen Bedingungen überleben die Tiere oft schon die ersten Stunden nicht. Auch hier wieder, es gibt längst die Technologie, um Dieselgeneratoren zu haben, die auch mit Pflanzenöl betrieben werden können und mit Heizöl. Und da Pflanzenöl einzulagern ist billig und es ist sehr sicher. Also auch hier ist es nicht einzusehen, warum man mit so einer Situation leben muss, dass halt dann nach 24 Stunden dass die Notstromaggregate dann leer sind. Das ist einfach inakzeptabel. Trotz größter Anstrengungen kann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit die flächendeckende und bedarfsgerechte Verteilung der Lebensmittellieferungen nur ungenügend gewährleistet werden. Ups. Geprüft werden könnten öffentlich-private Sicherheitspartnerschaften zur Stärkung der Resilienz des Sektors. Es gibt natürlich längst auch geheime öffentlich-private Sicherheitspartnerschaften. Ausgangspunkt könnte beispielsweise ein Konzept sein, bei dem im Rahmen einer Absprache mit dem Handel angestrebt würde, je 10.000 Einwohner eine katastrophentaugliche Filiale und in jedem Bundesland ein Lebensmittellager vorzusehen, die mit umfassenden Beständen, Kommunikationsmitteln und Notstromaggregaten ausgestattet werden. Also quasi Supermarkt Deluxe. An geeigneten Standorten kämen auch inselnetzfähige dezentrale Stromerzeuger, die regenerative Energiequellen nutzen, in Frage. Naja, Wind weht halt nicht immer und Sonne scheint jetzt auch nicht immer genügend. Diese würden in eine zentrale Datenbank aufgenommen, mit deren Hilfe im Katastrophenfall Behörden und Unternehmen Lieferungen koordinieren. Ja, und es gibt auch geheime Vorbereitungen. Und da will sich der Staat natürlich, die Sicherheitsbehörden wollen sich da nicht in die Karten schauen lassen, weil sonst wüssten ja irgendwelche potenziellen Angreifer, wo sie da mit was es zu tun haben. Das ist eben auch noch eine Sache, die man da mit reindenken muss. Also geheime Schutzvorkehrungen und geheime Angriffsmethoden und so. All das wird ja halt nicht erzählt hier auf diesen BBK-Webseiten und in diesen Videos. Bereits nach 24 Stunden ist die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens erheblich beeinträchtigt. Krankenhäuser können mit Hilfe von Notstromaggregaten noch einen eingeschränkten Betrieb aufrechterhalten. Dialysezentren sowie Alten- und Pflegeheime aber müssen zumindest teilweise geräumt werden und Funktionsbereiche schließen. Die meisten Arztpraxen und Apotheken können ohne Strom nicht mehr weiterarbeiten und werden geschlossen. Tja, und wenn du halt eben angewiesen bist oder jemand aus deiner Familie angewiesen ist auf regelmäßige Medikamente, dann gute Nacht. Spätestens am Ende der ersten Woche wäre eine Katastrophe zu erwarten. Das heißt, die gesundheitliche Schädigung bzw. der Tod sehr vieler Menschen sowie eine mit lokal bzw. regional verfügbaren Mitteln und personellen Kapazitäten nicht mehr zu bewältigende Problemlage. Vor allem, die laufen ja auch dann irgendwann die Leute davon, weil die halt eben sich um ihre eigene Familie kümmern müssen und ihre eigene Lebensmittel, Wasserbeschaffung halt eben sich damit beschäftigen müssen. Muss dann stundenlang irgendwo hinfahren oder hingehen oder in der Schlange stehen. Na, kannst du nicht so fulltime unbedingt arbeiten in irgendwelchen anderen wichtigen Sektoren. Das ist alles nicht so easy. Da auch die Geldautomaten ausgefallen sind, droht die Bargeldversorgung der Bevölkerung zu kollabieren. Es ist anzunehmen, dass es hierdurch und durch den Ausfall elektronischer Zahlungsmöglichkeiten in Geschäften und Banken mit der Zeit zu Unmut und teils zu aggressiven Auseinandersetzungen kommt, da es für die Bevölkerung keine Bezahlmöglichkeiten mehr gibt. Als Achillesferse des Sektors erweisen sich die fehlenden elektronischen Bezahlmöglichkeiten sowie die versiegende Bargeldversorgung der Bevölkerung. Die aus Angst und Ungewissheit resultierenden Folgen für das Verhalten der Menschen sind keinesfalls homogen. Vielmehr ist zu erwarten, dass ein breites Spektrum unterschiedlicher und teils widersprüchlicher Reaktionen auftreten wird. Manche Individuen und Gruppen fallen hinter die etablierten Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens zurück, sie werden rücksichtsloser, aggressiver und gewaltbereiter. Bereitschaft zu helfen kann abnehmen. Andererseits werden auch Reaktions- und Verhaltensformen wie Kooperation, Empathie und Hilfsbereitschaft zutage treten, wodurch die Betroffenen das Gefühl der Bewältigbarkeit der Katastrophe gewinnen. Okay, das ist ein Forschungsgebiet, das ist auch relativ kompliziert und wir haben es jetzt gesehen bei dem großen Stromausfall in Texas. Das war jetzt nicht so, wie manche Linke sich das vorstellen, dass dann die ganzen rechtskonservativen Rednecks dann sofort anfangen zu schießen und zu ballern und irgendwie durchdrehen, sondern du hast einfach ein sehr hohes Maß gesehen an Hilfsbereitschaft, das heißt, man versorgt sich da gegenseitig, man transportiert Material und Leute in seinem Pickup-Truck, ja, das ist auch immer so das Hassobjekt der Linken, SUVs, Pickup-Trucks, und die Leute halten da einfach zusammen und das gibt dir auch ein wirklich richtig gutes Gefühl und erleben dann auch das Gefühl, es geht was vorwärts und wir lösen das Problem. Also es ist jetzt nicht immer nur das, was jetzt einige Prepper immer denken, ja, dass jetzt halt dann sofort nur noch Hauen und Stechen da ist oder dass das jetzt dann die dominierende Reaktion ist in der Bevölkerung. Also kennt man ja aus der Prepper-Mentalität, das ist dann so viel Doom and Gloom, dass sie dann irgendwie denken, ja, also entweder müssen sie absolute Perfektion haben mit ihren Preppings oder selbst wenn sie fast schon perfektes Prepping betreiben, dann fürchten sich die ganze Zeit, ja, aber dann klaut mir jemand das und dann kann ich mit dem Auto nicht mehr hinfahren und alles nützt nichts und bla 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 bla. Oder manche preppen gar nicht, weil sie dann denken, die Welt geht sowieso unter, also warum soll ich dann vorher Geld ausgeben für Sicherheit? Also das ist alles so ein bisschen, so diese so extreme Denkweisen, das ist alles irgendwo Käse, sondern man weiß, die Forschung weiß schlichtweg nicht, zumindest ist die öffentlich einsehbare Forschung, weiß einfach nicht, wie die Menschen so reagieren werden. Und die Katastrophenlage kann ja so unterschiedlich sein und so unterschiedlich andauern. Und das ist deswegen halt so schwer zu bestimmen, wie die Leute sich verhalten werden. Das Verhalten von Gruppen und Individuen in einem Katastrophenfall ist ein noch nicht ausreichend erschlossener Untersuchungsgegenstand. So fehlen Analysen zum Schutz-, Flucht- und Unterstützungsverhalten der Bevölkerung sowie zur Belastungsakkumulation in lang andauernden Bedrohungslagen. Also ab wann hast du dann eine Warlord-Situation oder Gang-Situation? Beziehungsweise, welche Kapazitäten hat dann der Staat, um dann einfach die schlimmsten Gangs halt eben dann zu bekämpfen oder halt irgendwelche aufkommenden Warlords einfach zu bekämpfen? Also man schickt dann halt, was weiß ich, dann die Marines rein oder die irgendwelche Special Forces und so. Und die regulären Streitkräfte, die wollen einfach nur generell Checkpoints machen und Stärke demonstrieren und leisten halt Support, um einfach dann die übelsten Auswüchse von Gangmentalität niederzuknüppeln oder Warlords niederzuknüppeln. Man kann sich ja vorstellen, klar, wenn das so ein bisschen wie das Klischee aus Afrika, der afrikanische Warlord, wo die dann rumlaufen mit Goldkettchen und Kalaschnikow in der Hand und rauchen die ganze Zeit Joints und so und dann haben sie schon die Kinder, die dann rumlaufen mit Kalaschnikows und das ist in den Filmen oftmals sehr klischeehaft, aber Leute verhalten sich auch teilweise wirklich sehr, sehr klischeehaft. So diese Warlord-Mentalität, das ist einfach so ein universelles Problem auf der Welt. Und solche Warlords, die haben halt in aller Regel, also in Amerika zum Beispiel in so einer Situation oder in Europa, diese aufkommenden Warlords, denen fehlt es halt einfach dann an militärischer Erfahrung und denen fehlt es an komplexeren militärischen Gütern und Kapazitäten. Die haben jetzt keine Angriffshelikopter, die haben jetzt keine Panzer, die haben jetzt keine Raketen und so ein Zeug. Also das ist vielleicht aus der militärischen Krisenvorbereitung eben so die Sichtweise. Man knüppelt halt so die Gangs nieder und man knüppelt halt dann die, schießt halt irgendwelche Warlords zu Brei und ansonsten kümmert man sich halt um die Krisenbewältigung in der Bevölkerung und die Bevölkerung kümmert sich um die Krise und so. Es muss ja halt nicht immer das Ende der Welt sein. Aber es kann natürlich nochmal eine Krise auftauchen mit einem Blackout, die halt krasser ist als Covid, eine Krise, die krasser ist als die Wirtschaftskrise von 2008, eine Sache ist, die krasser ist als 9/11 und der War on Terrorism. Dann, die Modernisierung des BOS-Funks unter dem Gesichtspunkt der Stromabhängigkeit, jedoch bedeutet die Modernisierung des BOS-Funks unter dem Gesichtspunkt der Stromabhängigkeit eine Erhöhung der Vulnerabilität beim Stromausfall. Während die analogen Relaisstationen noch über eine Notstromversorgung von 4 bis 8 Stunden verfügten, Autobatterien, sind die Basisstationen im neuen System nur noch auf eine batteriebasierte Überbrückung von 2 Stunden ausgelegt. Die Bundeswehr operiert mit dem digitalen Tetrapol-Funk, der mobile Sprach- und Datenkommunikation ermöglicht. Dieser ist nicht direkt mit dem digitalen BOS-Funk kompatibel, da ein Einsatz der Bundeswehr erst nach einigen Tagen zu erwarten ist, funktioniert der BOS-Funk bereits nicht mehr. Ich kenne jetzt nicht den aktuellsten Stand von der Funksituation, aber wir haben jetzt vor kurzem gehört, die Bundeswehr lässt halt altmodische Geräte nachbauen. Und altmodisch heißt da überhaupt nicht schlecht, also VHF, UHF und solche Sachen oder halt eben auch bestimmte andere Frequenzbänder. Die Technologie ist zuverlässig und die gibt es seit unzähligen Zeiten und man ist da auch ziemlich autark, ja. Genauso wie der Bürger. Es gibt auch dieses Amateurfunknetz und die Amateurfunker, die da, also der Begriff ist natürlich irreführend, es ist ein professionellerer Funk und man braucht da eben so einen Berechtigungsschein, einen Kurs muss man absolviert haben. Und diese Amateurfunker werden dann auch eingebunden in der Krise, das heißt, die hat man gesehen bei großen, langdauernden Hochwassern in Deutschland, also noch unter Kanzler Schröder im Norden, glaube ich, war das, und dann hielten halt die Amateurfunker eben das Informationsnetz aufrecht. Und wenn du halt, selbst wenn es ein billiger Weltempfänger ist oder mit für Kurzwelle oder ein Funkscanner, der alles Mögliche abfischen kann oder ein richtiger Transceiver, dass du auch senden kannst und so, das ist so genial, wenn du halt dann in deine eigenen Informationsquellen hast und du kannst halt eben dann Sachen mithören, alle möglichen Sachen mithören. Also das kann irgendwie ein Krisensender sein, der dann eingerichtet wurde über Kurzwelle oder Mittelwelle. Dann kannst du die Informationen abgleichen mit Mittelwelle- oder Kurzwellensignalen von ganz anderen Quellen aus hunderten oder tausenden Kilometern Umfeld. Du kannst verschiedenen Funk abhören und dir eben ein Bild machen. Passen diese Informationen dann zu dem generellen Programm, was da gesendet wird für die Bevölkerung? Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Weitere Optionen bei einem Stromausfall sind die Errichtung provisorischer Feldkabelnetze, die Unterstützung durch Funkamateure gemäß Artikel 2 Absatz 2 Amateurfunkgesetz sowie der Rückgriff auf Satellitenkommunikation. Es ist aber offensichtlich, dass eine solch fragmentierte Einwegkommunikation den Ansprüchen an eine kontinuierliche und zielgruppenspezifische Krisenkommunikation nicht gerecht werden kann. Also Einwegkommunikation meint man, wenn man hier die Bevölkerung hier bedröhnt mit Informationen. Fällt die strombasierte Kommunikation so weitgehend aus, wie beschrieben, wird es äußerst schwierig, Glaubwürdigkeit zu vermitteln und Vertrauen zu schaffen. Wie eine solche Krisenkommunikation ohne Strom gestaltbar sein könnte, ist noch weitgehend unklar. Deshalb besteht Bedarf an konzeptionellen und praxisfähigen Überlegungen. Dies bedeutet auch, dass sich mit immer geringeren Mitteln immer komplexere und folgenschwerere Störungen herbeiführen lassen. Aufgrund ihrer internen Komplexität sowie ihrer physischen oder logischen Vernetzung mit weiteren Systemen können Funktionsausfälle als Teil von sogenannten Natur- oder menschgemachten Katastrophen das gesellschaftliche System insgesamt kollabieren lassen. Ja, und du hattest das THW, Technische Hilfswerk, hat halt irgendwie 80.000 ehrenamtliche Helfer, 850 hauptamtliche Mitarbeiter, das ist auch nicht gerade die Welt. Das Grundgesetz sieht den Einsatz der Bundeswehr vorrangig zur Außenverteidigung der Bundesrepublik Deutschland vor. Artikel 35 Absatz 1 Grundgesetz eröffnet aber die Möglichkeit der technischen Amtshilfe, allerdings nicht unter Nutzung der spezifischen militärischen Mittel der Streitkräfte. Nach Artikel 35 Absatz 2 Grundgesetz ist ferner der Einsatz beispielsweise zur Hilfe bei Naturkatastrophen oder in einem besonders schweren Unglücksfall auf Anforderungen eines Landes möglich. Es handelt sich dabei um ergänzende Hilfe und keine auf Dauer ausgelegte Zusammenarbeit. Betrifft eine Gefährdung mehr als ein Bundesland, kann die Bundesregierung gemäß Artikel 35 Absatz 3 Grundgesetz Einheiten der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen. Also Gangs platthauen und Warlords platthauen. Okay. Ja, und dann wieder das Problem mit halt Desinformationskampagnen. Also wenn dann irgendwelche Russenagenten da oder halt so Russenstusser, wenn die dann halt eben dann rumerzählen, irgendwelche Gräuelmärchen oder wenn die dann halt irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen. Hat man ja jetzt gesehen mit Corona, jeden Tag irgendeine neue Scheinsensation, die sich dann eigentlich wieder in Luft auflöst, wenn man das mal richtig überprüft. Also da werden dann Geschichten erzählt werden in so einem Ernstfall. Oh, da kommt dann irgendwie Bill Gates aus einem Raumschiff angeflogen mit aus einem Raumschiff der Weisen von Zion angeflogen und schießt uns dann tot mit seinen Laseraugen oder weiß der Geier irgendwie so, kommen dann die Chemtrails und ermorden uns alle, es sei denn wir unterstützen jetzt die russisch geführte Revolution. Also aller möglicher Käse wird dann so zirkuliert werden. Und die Regierung muss dann drauf reagieren. Die Regierung will die Informationshoheit. Die Regierung will, dass sie die Leute nicht durchdrehen wegen schlechten Informationen. Und natürlich haben die Regierungen auch immer wieder Sachen zu verbergen. Heikle Situation. Bundeswehr hat natürlich sehr wenig Personal, vor allem jetzt einsatzfähiges Personal, die nicht einfach nur am Schreibtisch sitzen. Dann zivil-militärische Zusammenarbeit, Reservisten und so. Also ist natürlich dann meistens der Fall, dass halt dann Polizei und Militär rekrutieren die halt neue Leute. Das heißt, wenn halt Polizisten und Soldaten, die kennen halt aus ihrem Umfeld, kennen vertrauenswürdige Leute und die werden halt vielleicht wie in Amerika so deputized, also die kriegen dann halt eine gewisse offizielle Position und Befugnisse und so, aber halt unter der Anleitung von den Profis und dann kannst du natürlich dann so Streitkräfte oder Polizei natürlich ein bisschen aufblähen und hast dann mehr Möglichkeiten. Blum, blum, blum. Also dann öffentlich-rechtliche Rundfunkstationen, das heißt, die haben halt Notfallstudios für reduzierten Produktionsbetrieb für mehrere Tage, dann wird's heikel. Und dann halt in den Supermärkten, in den Supermarktfilialen, dann gehen die Kühleinheiten nicht mehr, Sicherheitssysteme, Türen, alles fällt aus und dann wird halt eben dann hier ein provisorischer Betrieb geführt mit Taschenlampen und Handkassen und Stift und Zettel und so. Zwischen 8 und 24 Stunden Dauer des Stromausfalls, also wenn es dann sich halt hinzieht, dann verkürzen die Filialen des Lebensmittelhandels ihre Öffnungszeiten in Abhängigkeit vom Tageslicht. In weiteren Lagern fällt die Notstromversorgung aus. Die für eine derartige Situation vorgesehenen Notfallpläne der Unternehmen sind nicht für großflächige Krisen konzipiert. Sie sind zumeist auf den Ausfall einiger Lager innerhalb einer Region oder auf den Ausfall eines einzigen Lagers zugeschnitten. Wird dir das verraten in den kurzen Texten auf der Webseite des WBK? Da musste ich schon näher einlesen. Im Verlauf der ersten Woche verändert sich das Kaufverhalten zunehmend, da der Stromausfall die normalen, strombasierten Kochgewohnheiten einschränkt. Eine Zubereitung von warmen Mahlzeiten ist nur noch mit Campingkochern, Gasherden, Grills oder Kaminen möglich. Die wenigsten Geschäfte des Lebensmittelhandels verfügen über nennenswerte Lagerkapazitäten. Eine Nachlieferung erfolgt nur vereinzelt, da der Umschlag in den Lagern eingeschränkt ist und der Treibstoff der Lieferfahrzeuge knapp wird. Deshalb leeren sich die Regale innerhalb von 2 bis 5 Tagen. Es gibt keine empirisch, und das ist der Stand von vor 10 Jahren, ich glaube nicht, dass sich da so viel geändert hat, es gibt keine empirisch validen Erkenntnisse zum Verhalten von Menschen angesichts der Folgen eines langandauernden Stromausfalls. So stellen die Forscher Ungerer und Morgenroth fest, dass Forschungsergebnisse und insbesondere konkrete, detaillierte Aussagen über das menschliche Verhalten in realen Gefahrensituationen und solche wird ein lang andauernder Stromausfall mit sich bringen, kaum vorliegen. Ups. Nach einer Umfrage des DRK glaubt die Mehrheit der Deutschen in der Lage zu sein, sich auch bei einem zweiwöchigen Stromausfall selbst zu versorgen. Die Verbraucher befinden sich aber zu ihren Energieversorgern in einer fast schon kindlich zu nennenden Abhängigkeit, die sie sich nicht eingestehen wollen. Eieiei. Manche halten die plötzliche Erfahrung von Abhängigkeiten und den in seiner Dauer ungewissen Zwang zur umfassenden Neuorientierung nicht lange aus. Also dann fangen die Leute an zu saufen, gewalttätig zu werden oder wie auch immer. Oder bei manchen Leuten bricht so die Ordnung zusammen. Woanders wird halt die Zusammenarbeit besser. Das heißt, sozialer Zusammenhalt, Nachbarn, Familie. Das heißt, die vergessen mal ihre üblichen Streitereien und irgendwie ihre Kleinigkeiten, sondern arbeiten mal wieder richtig zusammen und es fühlt sich dann auch gut an. Also es ist jetzt nicht alles immer nur schlecht in so einer Krisenbewältigung. Es ist nicht alles nur noch Hauen und Stechen, wie manche sich das vorstellen. Ist hier die Frage, wie lange dauert die Kooperation an? Ab wann wird es halt dann doch zu frustrierend? Also es scheint, dass weit verbreitete Annahmen zum Verhalten von Menschen in gefährlichen Situationen, häufig auch durch Medien vermittelt, nicht pauschal zutreffen. Forscher Carantelli, der heißt wirklich Carantelli, so wie Quarantäne, der meint, dass die Erfahrungen zeigen, dass individuelles Verhalten und Handeln in Katastrophen nicht vorwiegend als panisch, unsozial und passiv gekennzeichnet werden können. Die Wirklichkeit zeige vielmehr ein anderes Bild, relativ kontrolliertes, was eine rationale Entscheidung zur Flucht einschließt, uneigennütziges, helfendes und aktives Handeln seien weitaus typischer und häufiger als panisches und asoziales Handeln. Ja, und je besser man vorbereitet ist, umso weniger wird man natürlich dann asozial und panisch und gewalttätig, weil man hat eben seinen eigenen Strom, man kann seinen eigenen Strom erzeugen, wir haben ja auch einen Kachelofen im Haus und der kann das ganze, Kachelofen kann das ganze Haus befeuern. Wir haben einen Bach, der hier vorbeifließt, der bei etwas mehr Regen schon richtig, richtig, richtig ordentlich Wasser hier transportiert. Das muss man halt nur filtern. Regentonnen, dann generell saubere Wasservorräte und so, Funkgeräte und so, also das macht einfach einen gigantischen Unterschied aus, wenn halt so eine Phase ist. Man kann sowas eigentlich mit der entsprechenden Vorbereitung ganz gut überbrücken. Ja, und das heißt, du hast dann deine Funkgeräte, du bist verbunden, nicht nur mit verschiedenen Informationsquellen, sondern auch verbunden mit halt Familienangehörigen und anderen Leuten aus deinem Netzwerk. Das heißt, man kann miteinander kommunizieren die ganze Zeit, ohne dass man jetzt physisch irgendwo hin muss. Man hat Treibstoff, man ist mobil. Und man kann sich halt dann halt zu Hause einbunkern oder man kann auch tatsächlich dann auf eine halbwegs vernünftige Art und Weise eben dann auch eine Gefahrensituation, einen Gefahrenbereich verlassen. Also das kannst du vorher schlecht pauschal sagen, ob es jetzt in den Städten dann am allerschlimmsten ist oder dann doch eher auf dem Land. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Gibt überall Vor- und Nachteile. Und je mehr Informationen man hat, umso besser kann man eben dann entscheiden, ist es jetzt besser, ich gehe hier mal weg und fahre woanders hin, wo ich vorher schon hier das festgelegt habe als Rückzugsort. Komme ich da überhaupt hin? Sind die Straßen frei? Dafür brauchst du auch wieder Informationen. Das hängt alles so miteinander zusammen. Also, das heißt, die Forschung, man muss sich ja schon einlesen in die richtige Forschung und dann auch. Je besser man sich einliest, umso mehr erkennt man auch die Forschungslücken, beziehungsweise die Lücken, die einfach da sind in dem öffentlich zugänglichen Material, weil es halt eben ein hohes Maß an Geheimhaltung gibt. Ja, das heißt, Angriffsmöglichkeiten, vieles ist da geheim, also Angriffsmöglichkeiten, mit denen ein Staat rechnet, ja, dass man da mit angegriffen wird. Vorsorgekapazitäten vom Staat, da ist auch vieles geheim und das kann natürlich dann Gutes wie Schlechtes bedeuten in der Praxis. Also vielleicht sind die Vorsorgekapazitäten der Regierung besser, als es den Anschein hat. Vielleicht sind aber irgendwo dann doch größere Lücken da, als man jetzt hier so denken würde. Das wird dann die Zeit zeigen. Und ich persönlich habe keinen Bock, mich da zu verlassen auf irgendwelche Bürokraten oder jetzt diese typischen Parteien, die halt dann eigentlich immer nur so das Allernötigste irgendwie gerade noch so hinkriegen. Und dann hinterher kommt so das Blame-Game, wer da jetzt angeblich dran schuld ist und so. Also das ist halt einfach so die Situation. Und es ist mir halt immer ganz wichtig, dass ich halt eben dann viel, viel richtige Literatur lese, Sachliteratur zu dem Thema und eben ein angemessenes Bild dann vermittle, dass sie da draußen nicht denselben Aufwand betreiben müssen, sich da überall einzulesen. Wir fassen das sehr gut zusammen. Und wir übertreiben die Gefahrensituationen nicht, um jetzt irgendwie mehr Sachen zu verkaufen, sondern wir machen das angemessen, wir untertreiben das auch nicht, um den Leuten da irgendwie so, die Leute in ein falsches Gefühl der Sicherheit zu verwickeln. Also klar, könnten wir auch machen oder den Leuten sagen, oh, kaufen Sie sich ein bisschen hiervon und davon bei uns und dann sind Sie bombensicher, total super sicher und so. Und dann können sie das andere Geld ausgeben für schicke Autofelgen und nächsten Urlaub oder was auch immer. Sowas machen wir auch nicht. Sondern es ist halt eine angemessene Faktenlage. Und weil der Punkt halt immer wieder angeführt wird, klar, wenn mal eine Krise da ist oder sich halt sehr stark abzeichnet, klar kaufen dann Leute mehr. Also es geht dann natürlich dann je nach Krise bis zu einem richtig gehenden Run. Aber ist gleichzeitig, wenn eine Krise akut ist, hast du natürlich dann als Händler gleichzeitig massive Liste an Problemen. Das heißt, die Produktionskapazitäten sind eingeschränkt, die Lieferzeiten, alles ist eingeschränkt, alles ist problematisch. Also wir sehen das gerade bei Stromgeneratoren. Stromgeneratoren wie von ATG. Das heißt, da ist einfach Teileknappheit von bestimmten speziellen Bauteilen. Und das ist jetzt bei Stromgeneratoren nicht so schlimm wie in der Autoindustrie. Also bei der Autoindustrie heißt es ja teilweise 6 bis 12 Monate Wartezeit extra, weil irgendwelche bestimmten Chips halt eben dann zu langsam produziert werden und so. So schlimm ist es bei den Stromgeneratoren noch nicht, aber es gab jetzt halt einfach eine überraschende Verlangsamung der Produktion. Das soll Anfang 2022 wieder auf ein normales Niveau gehen, aber sowas taucht immer wieder mal auf, überraschend. Und zusätzlich ist es halt so, dass jetzt so eine Firma wie ATG, ja, die sich ja sehr viel Mühe geben mit den Stromgeneratoren, die machen ja auch größere Aggregate. Das heißt, das wird dann sehr aufwendig produziert. Das wird alles nochmal durchgetestet, bevor so ein Gerät ausgeliefert wird. Und läuft auf einem sehr hohen Niveau ab, aber das hat halt eben dann auch die Konsequenz, dass die halt jetzt nicht mega Stückzahlen produzieren. Sondern es ist halt sehr überschaubare Stückzahlen. Und da, das muss man halt eben dann wissen. Wenn jetzt plötzlich alle irgendwas wollen, ist einfach nicht genügend da. Und deswegen sollte man halt dann in relativ ruhigen Zeiten halt eben dann zuschlagen und nicht warten bis zuletzt. Das ist immer so ein mentaler Mechanismus. Also wenn mal so eine akute Krise wie jetzt Corona oder so ist, wenn das mal vorbei ist, dann werden die Leute wieder complacent und denken sich, ja, es wird sich schon immer alles wieder irgendwie einrenken. Ja, es wird sich, ich brauche da selber nicht viel machen und so, weil das ja irgendwie immer irgendwie weiterlaufen wird alles und so. Aber das denkt man halt so lange, bis mal wirklich ein richtig böses Ding auftritt. Und es gibt halt so viele Möglichkeiten, wie gerade die Supermächte das halt eben dann spielen können. Mit Cyberkrisen und gegenseitigen Beschuldigungen. Und dann heißt es dann, ja, nichts Genaues weiß man nicht. Und die Russen und die Chinesen die sagen dann, sie werden zu Unrecht beschuldigt. Das sei nur Amerikas Vorwand, um die Weltherrschaft, die unanstreitbare Weltherrschaft anzustreben und so weiter und so fort. Und das ist ja gerade das Vertrackte bei Cyberattacken und bei biologischen Attacken. Wie schwer ist es, den Urheber eindeutig festzustellen? Und wie reagierst du drauf, wenn halt die verschiedenen Supermächte über ABC-Waffen verfügen und Cyberwaffen? Heikel, heikel, heikel. Also schauen Sie rein, shop.recenter.com, shop.recenter.com. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, also wenn Sie sagen, oh, ich bin da noch völlig neu in dem Ding, schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir beraten Sie da gerne, geben Ihnen auch so einen Überblick, dass Sie das besser einschätzen können. Und bei uns ist halt so, wenn sich Leute melden und sie sind halt panisch, weil sie irgendwo auf Telegram gelesen haben, irgendwie im nächsten Monat geht die Welt unter, oder im nächsten Monat ist irgendwie alles kaputt und da. Dann erkläre ich den Leuten auch, okay, ich sehe keinerlei Anlass zu glauben, dass jetzt genau in einem Monat da alles drunter und drüber geht, weil es jetzt auf Telegram Leute gesagt haben. Von wegen, ja, ich kenne jemanden, der da irgendwelche Insider-Infos hat. Sondern wir erklären den Leuten, es gibt halt ständig eine gewisse Bedrohungslage, die ist auch relativ gut erforscht und man muss halt angemessen drauf reagieren. Ja, man soll sich auch damit jetzt nicht irgendwie die Laune verderben lassen oder sonst irgendwas, sondern das ist schon irgendwo cool, wenn man krisensicher ist und wenn man halt so ein paar Geräte hat und Dings und Bums. Das erwähnen die übrigens auch in dieser Studie, die ich jetzt hier so kurz mal kommentiert habe. Also von diesen Technikfolgenabschätzungen für den Bundestag und so. Die erklären das auch wirklich. Die Forscher gehen davon aus, dass hier in der Bevölkerung, dass die Bevölkerung jetzt nicht nur in einer Krise reagiert mit Angst und Panik und negativen Gefühlen, sondern dass so eine Krise auch irgendwo spannend ist. Das ist kein Scherz, sagen die Forscher. Und ich weiß, was sie damit meinen. Also wenn man Prepper ist oder wenn man da einfach du hast ein Allradfahrzeug, du hast Generatoren, du hast das und jenes, da ist schon was dran. Ja, dass das halt einfach ein, dass da eine gewisse Faszination da ist für so eine Situation, für so eine extreme Situation. Und eine Faszination da ist für die Bewältigung von so einer Situation. Wenn das halt so ein Phänomen ist, dann und so ein Phänomen einem auch mal was nützt, dann ist es doch, dann kann man sich da jetzt nicht so groß drüber beschweren, halt so be it. Ja, so ist es dann. Okay, das war's im Rahmen der heutigen Sendung. Wir sind zurück Anfang nächster Woche und finden uns auf recenter.com oder shop.recenter.com. Stelle gerade unseren ersten Dokumentarfilm fertig, Unter der Hand, das militärische Wesen der Klimaforschung. Also in wenigen, wenigen Wochen geht das Ganze dann online. Es wird auch wohl eine physische Premiere geben. Und irgendwie, was ich, 2 Stunden von dem Film, zwei von den 4 Stunden Film sind dann kostenlos im Netz. Und der ganze Film kostet halt dann ein paar Euro und dann kannst du dir den irgendwie holen, runterladen oder whatever. Und anschauen, mit Leuten teilen und so weiter und so weiter. Kündigen wir da noch an und natürlich dann mehr und mehr Prepping-Videos, das heißt, wo wir dann wirklich mal gewisse Dinge mal demonstrieren und vergleichen und so und hier aufwendigere Produktionen machen zu dem Thema, mehr Hands-on und so weiter und so fort. Wobei wir jetzt natürlich dann nicht unbedingt jedes neue Messer da zeigen müssen mit Plastikgriffen und welche Plastikgriffschalen und so weiter und so fort. Also da gibt es so viel interessante Forschung, die man vermitteln kann. Und das geht halt eben drüber hinaus, über das, was jetzt andere Prepper-Kanäle so machen. Also typische Bohnen- und Patronen-Videos. Also da gibt es dann so viele andere Sachen, die da noch gar nicht richtig berücksichtigt wurden. Klar, und je mehr Support wir haben, umso mehr können wir produzieren, umso schneller können wir Sachen produzieren, also sie können natürlich bei uns einkaufen, sie können alle möglichen Klamotten bei uns kaufen, Ausrüstungsgegenstände bei uns kaufen, Prepping-Sachen bei uns kaufen, sie können uns spenden, sie können das Abo kaufen für die Sendung, rauf und runter. Schauen Sie mal an shop.recenter.com. Ich danke für die Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.